persönlich.
Bei Claudia Lesser.
Persönlich bei Claudia Lesser. Herzlich willkommen und schön haben Sie eingeschaltet. Heute mit einem Mann, der ganz viele Facetten seiner Persönlichkeit hat. Er ist Musiker, er ist Künstler, er ist Filmmacher, Autor, Texter, er ist aber auch ein ganz grosser Unternehmer. Das würde er jetzt wahrscheinlich abstreiten. Vor allem die Musik, die hat ihn sehr geprägt, wie alles andere natürlich auch. Mit Yellow hat er diverse Welthits gehabt. 12 Millionen Tonträger hat er verkauft und er ist vor allem sehr beliebt bei uns in der Schweiz.
Ja, er ist bekannt.
Also sich kenne ich auf jeden Fall.
Kunst und Kultur hat einen Haufen Geld.
Jeder hat ein Restaurant hier in Zürich.
Er ist ein Künstler.
Musiker.
Ist sicher mal musikmässig fast ein bisschen Avantgarde gewesen.
Ich weiß, was er jetzt letztes Echo bekommen hat.
Wie, glaube ich, noch irgendetwas.
Es gibt Steaks aus Argentinien von ihm.
Ja, er ist ein vielseitiger Künstler, der vieles erreicht hat.
Und auch seinen Film bin ich anschauen.
Karl Stenz, das ist Zuhälter in Zürich, aus dem Film Leo Sonnenboy.
Das ist der Sänger von Yellow, stimmt?
Das ist der Dieter Meier.
Dieter Meier.
Und da ist der Dieter Meier. Ich bin immer überrascht, wie gut dich die Leute kennen. Zuerst mal herzlich willkommen. Aber es ist schön, oder, zu hören, dass all deine Facetten du irgendwie über deine 69 Jahre hast können, die Leute einprägen.
Ja, wenn man in so verschiedenen Abteilungen tätig ist, dann muss man natürlich hier und da den Kopf zum Fest rausheben und das promoten. Ich denke jetzt gerade an Wein oder an andere Nahrungsmittel, die ich in Argentinien herstelle und da verkaufe. Dann ist es einfach wichtig, dass man da dafür einsteht und dann lernen dann die Leute halt auch kennen. Es ist aber durchaus nicht so. Man meint ja immer, das sei ja auch Ausdruck von Eitelkeit. Oder? Das ist, also vielleicht kenne ich mich zu wenig gut, wenn ich jetzt behaupte, das sage ich es bei mir absolut nicht. Ich sehe eigentlich so die öffentliche Person, so wie wenn ein Giger seine Gige zum Kasten rausnimmt und die halt bespielt. Oder? Das gehört einfach dazu. Wenn man Film macht und Musik macht, dann gehört es dazu, dass man darüber auch redet und dann ist man halt in den Medien und dann kennen einem die Leute. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen es darauf abgestellt kann. Ich wäre eigentlich am besten bedient, wenn es einen öffentlichen Dieter Meier gäbe, der ganz anders aussieht, der das für mich
würde machen.
Ja, durchaus. Ja.
Ist denn der öffentliche Dieter Meier sehr anders als der private Dieter Meier?
Also, der ist nicht sehr anders, nein, aber man lernt natürlich in so Interviewsituationen, das ist ja auch so ein bisschen wie ein Slalomfahren, man lernt natürlich durchaus etwas preiszugeben von sich, etwas auch zu sagen, wo man überzeugt ist davon. Und andererseits gleich eigentlich, ja, hat man dann einen gewissen Schutz auch. Oder? Also quasi je perfekter, dass man den Slalom fährt, desto mehr kann man eigentlich von sich zeigen. Aber sagen wir, die letzten drei Stufen von mir ganz nahe, die sieht man natürlich in der Öffentlichkeit sieht man die nicht. Aber es ist nicht so, dass die man sieht, nichts zu tun haben mit denen, die man nicht sieht. Das bin schon ich. Es ist vielleicht so, ich vergleiche mich sowieso bei allem, was ich mache, mit einem Flechtwerk von Pilzen, einem sogenannten, ich glaube, Rhizom heisst das. Oder? Das sind so die Geflechte, die Pilze unter dem Boden haben. Und das wäre sozusagen meine Person. Der unglaubliche Zufall aus gewissen genetischen Veranlagungen und dann dem Ort, wo man angeschmissen wird auf der Welt. Das gibt sozusagen den Charakter von dem Rhizom. Und wenn dann die Temperatur stimmt und der Regen stimmt und die Symbiose zu einem neuen Baum, dann kommen da plötzlich irgendwelche Pilze aus dem Boden raus. Oder? Und über die redet man dann natürlich. Aber das Geheimnis eigentlich ist das Rhizom. Unter dem Boden.
Unter dem Boden. Und das Thema Eitelkeit, das ist kein Thema bei dir als Privatmensch, dass du dich selber...
Also, das wird ja oft verwechselt, wenn man... Also, ich habe durchaus Freude an einem schönen Job und an einem vernünftigen Paar Schuhe und an einem bequemen Paar Socken, ja. Aber ich stelle fest, dass wenn ich in Argentinien, also in the middle of nowhere bin, wo ich allenfalls, ich sage jetzt in Patagonien, die Schaffarmer gesehen, ich hatte dort auch eine Schaffarm, dann bin ich am Morgen genau gleich mich am Anlegen und am Kontrollieren, sozusagen, ob für den Tag, den ich jetzt vorhabe, ob das stimmt, was ich anhabe. Das mache ich mit einer grossen Präzision. Obwohl, also subjektiv natürlich Präzision, obwohl ich vielleicht dann am Nachmittag um 4 Uhr zufällig einen von den Gauchos gesehen habe. Also es ist eigentlich nicht sozusagen eine dandyhafte Eitelkeit, ein Dandy. Es wird ja oft gesagt, ich sage, ich habe etwas von einem Dandy. Ein Dandy, der versteht sich ja als sozusagen ein lebendes Gedicht, oder? Und dieses Gedicht, die Sprache oder ein wichtiger Teil dieses Gedichtes ist eben die Kleidung, oder? Und der Begründer eigentlich vom Dandismus, ein gewisser George Brummel, wo er befreundet war mit dem George II., also ganz ein grosser Dandy war, der hatte eigentlich nur für das Leben nach aussen existiert. Wobei das nicht nur aus Kleidung besteht, sondern auch dadurch eben ein glänzender Converseur zu sein und ein Mensch, der einfach sein ganzes Leben darauf angelegt hat, in der Gesellschaft sozusagen das lebende Kunstwerk jeden Tag zu sein, oder?
Das ist aber, das unterscheidet dich ja sehr stark. Du bist ja nicht nur im Aussen, sondern auch im Innen. So die Sinnsuche ist ja ein grosses Thema bei dir, glaube ich, schon seit du, ich weiss jetzt nicht, wie alt bist, aber als Jugendlicher hat das wahrscheinlich schon angefangen, oder? Dir einen Sinn zu geben für das, was du tust.
Absolut, ja. Also die Frage, mal nach natürlich dieser Welt, nach dieser begrenzten Zeit, wo man da das Gastspiel gibt, was ist quasi die Sinnstiftung eben hinter dem, wo von der Gesellschaft und von der Religion sozusagen doch auch als eine Art Hilfsmittel angeboten wird. Oder? Religion ist ja natürlich etwas, was sicher viele Leute brauchen, also eine gewisse Stütze, einen höheren Sinn, einen Gott, vielleicht sogar ein Leben nach dem Tod, ein gewisses Moral- und Ethik-System, das durchaus auch seine positive Seite hat, aber vor allem ist es natürlich eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn, oder nach dem höheren Sinn. Und wenn man auch diese Formen von Erklärungen, auch diese, sagen wir mal, Erklärungen, die unser Wirtschaftssystem liefert, wenn man an die nicht so sehr glaubt und eben eigentlich hinter die schaut, dann hat man natürlich ganz eine andere Herausforderung, sich zu fragen, was mache ich da überhaupt? Ob die positiv oder negativ ist, weiss ich gar nicht. Ich bin ja an dieser Herausforderung durchaus als junger Kerl auch gescheitert. Also ich habe nicht keine Antworten gefunden und bin ja dann so 2-3 Jahre lang eigentlich in die Sucht des Pokerspielens verfallen. Das war absolut kein Vergnügen in dem Sinn, sondern das ist so weh, wenn du in einem Boxring bist. Du bist busy surviving, oder? Ein Boxer, der überlegt sich nicht gross den Sinn der Welt, solange er im Ring steht, oder? Er teilt aus und fängt ein und schaut, dass er möglichst wenig einfängt. Und beim Poker ist es gleich. Ja. Und darum ist das natürlich eine sehr pervertierte, eine subjektive Sinnstiftung hinter dem Pokertisch, der eigentlich wie eine unsichtbare Glaskugel ist, existiert eigentlich keine Welt mehr. Aber deine subjektive Sinnstiftung ist gewährleistet dadurch, dass du in ein paar Minuten ein anderes Blatt aufnimmst. Das wäre sozusagen wie der Zufall vom Leben, was das Leben dir bietet. Und mit dem Blatt, vermeintlich oder vielleicht sogar richtigerweise, agierst du nachher, oder? Mhm. Und die Sucht ist eigentlich, dass du alle 2-3 Minuten hast du ein neues Blatt, ein neues Leben in der Hand, mit dem du kannst den Tisch mehr oder weniger perfekt terrorisieren. Poker ist eigentlich ein bisschen mathematisches Spiel, sicher auch, vor allem die moderneren Poker, weißt du, heisst das Hold'em, wir haben da also den urbrutalen Poker gespielt, oder? Und das ist eigentlich vor allem ein Psycho- Terrorspiel, kann man eigentlich sagen. Oder? You have to dominate your...
Du hast das ja immer so ein als schwarzes Loch bezeichnet. Oder? Ist das nicht, wenn man in dieser Sucht drin ist, dass man dann...
Also, es ist nicht so, dass ich das würde sozusagen bereuen. Das hat offensichtlich hat das zu meinem Leben gehört und ist auch wichtig gewesen, jetzt gerade auch in seiner in seiner sozusagen durchaus pervertierten Sinnstiftung, oder Sucht an sich, ist ja nicht einfach nur etwas Schlechtes. Oder? Man kann ja süchtig sein nach dem Malen. Man kann süchtig sein, ich glaube, jeder richtige Schriftsteller ist eigentlich fast süchtig nach dem Schreiben in einer komplizierten Hassliebe. Sucht wird ja eigentlich erst dann zu etwas Negativem, wenn man es eigentlich nicht will, aber nicht wegkommt davon.
Und wenn man
sich
kaputt macht, oder?
Ja, klar. Also gut, der Poker hat den Vorteil, dass es einem physisch nicht kaputt macht, oder? Obwohl man natürlich die Nächte durch raucht und so, und das ist nicht so gesund, aber wenn man jung ist, dann geht das irgendwie. Aber es bringt einem natürlich psychisch in so eine grosse Abhängigkeit, dass wenn dann keine Partien sind, dass man eigentlich effektiv nicht weiss, was anfangen mit sich. Oder? Das ist so. Ich habe zum Teil, wenn keine Partien waren, habe ich Leute, die sagen wir mal, mehr Schach gespielt haben oder andere Spiele, dann habe ich denen Geld gegeben, dass die gegen mich Poker spielen. Oder? Das muss ich vorstellen. Also,
das ist schön.
Wirklich schon, ja. Aber ich habe natürlich auch sehr viel gelernt, nicht? In dieser Zeit. Man hat ja natürlich ein bunter Strauß von Leuten um sich herum, aus allen Schichten. Man hat dann manchmal auch gesagt, an diesem Tisch sitzen etwa 32 Jahre Zuchthaus, oder so. Man hat Unternehmer gehabt, Taxichauffeure, eigentlich alles, was es gibt, vertikal durch die Gesellschaft durch. Und man lernt natürlich sehr viel, weil ein Pokerspieler, der ist sich selber, wenn er spielt, und seinem Charakter natürlich unglaublich nahe, oder? Weil er riskiert ja etwas vom Wichtigsten im Leben, das er hat, das Geld. Mhm. Und da lernt man eigentlich alle Schattierungen von Emotionen kennen. Also ich habe sehr viel gelernt dort.
Ich glaube, du hast die Sucht noch ein bisschen ausgelagert in die Musik und in die Kunst. Nehmen wir mal an und schauen wir mal zurück in deine Vergangenheit. Weil Musik hat in deiner Kindheit eigentlich noch keine grosse Rolle gespielt. Du warst ja nicht der, den man gefördert hat in der Primarschule mit dem grossen musischen Potenzial, oder? Und dein Vater war ein Privatbanker, jetzt auch nicht der, der gesagt hat, du Junge, spiel doch mal ein Instrument und sing doch mal. Mhm. Das ist gerade anders.
Das stimmt nicht ganz so. Also mein Vater kommt ja aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Und konnte natürlich nie ein Instrument spielen. Er musste schon als kleiner Bub irgendwo als Ausläufer arbeiten. Und er hat dann gefunden, was ihm nicht vergönnt war, das soll mir vergönnt sein. Und ich habe dann Gitarren ausgewählt, einen wunderbaren Gitarrenlehrer gehabt, Peter Feider. Der hat selber auch sehr gut konzertiert. Und der hat dann nach etwa 10 Stunden hat er gemerkt, dass ich eigentlich nicht in der Lage bin. Ich war ganz ein unkonzentrierter Bub. Also ich hatte ganz schwer, irgendein Buch zu lesen oder überhaupt mal eine halbe Stunde zu sitzen. Ich war ein Gispel. Alles im Kopf und nichts. Und er hat dann gemerkt, dass ich eigentlich einfach nicht übe. Oder? Und wir hatten dann miteinander so einen Deal gehabt, wobei die Eltern haben das natürlich gewusst. Mein Vater hat immer irgendwelche Zigarren geschenkt bekommen, hat das aber gar nicht geraucht. Und der Peter Feider, das war also früher in den 50er Jahren, oder? Das war ein Deutscher, das war so eine Havanna-Zigarre, das war etwas ganz Spezielles. Und dann ist er immer gekommen zu uns heim und hat meine Gitarre genommen, hat sich eine Zigarre angezündet, hat die dann so in seine grossen Lippen hatte die gehabt und dann hat er mir eine Stunde lang vorgespielt und dann ist er wieder gegangen.
Das haben die Eltern auch gewusst.
Also in dem Sinn habe ich schon eine Art musikalische Erziehung gehabt, aber eben als Zuhörer und nicht als Spieler. Oder? Also es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, wir haben das nicht gehabt, das machst du das auch nicht. Aber ein Erlebnis, das ja, hätte eigentlich können, wenn ich nicht so ein fröhlicher und ja, irgendwo ein bisschen
Selbstbewusstsein.
Könnte man sagen. Ich habe sehr viel gutes Selbstbewusstsein bekommen von meinen Eltern, dass auch wenn man mal eben umgekehrt ist oder eben blöd ausgesehen hat, dann ist das nicht der Untergang gewesen. Aber wir haben das Flötenorchester in der Schule. Walter Giannini hat der Flötenlehrer geheißen. Und dann sind so alle Schüler von dieser Klasse und dann da so ein Konzert gemacht und ich bin in der hintersten Reihe gestanden, parat mit dieser Flöte. Und unmittelbar, bevor die Eltern eingeladen worden sind, ist der Giannini zu mir gekommen, hat mir die Flöte weggenommen, hat mir ein Lineal im Mund gesteckt, damit ich nicht daneben pfeife und damit es gleich noch so aussieht, von weitem sage ich eine Flöte im Mund, oder? Das ist ja schon fast...
Jeder andere hat nachher gesagt, mit Musik will ich aber gar nicht mehr etwas am Hut haben. Bei dir ist das ein bisschen anders.
Ja, bei mir hat es sich einfach anders gegeben. Ich habe habe immer gerne eigentlich Musik gehört. Und Musik, klassische Musik, hat mich auch eigentlich relativ direkt vom Pokerspielen weggebracht. Das war etwas vom Ersten, wo ich mich irgendwie darauf konzentrieren konnte. Ich habe einen Typ getroffen im Odeon und der hat die Loge auf, oder die Türen auf und zu gemacht, die Türenschlüssel, die Tonhalle. Er hat mir gesagt, er könne mir jeden Abend einen Stuhl reinstellen, in die Tonhalle. Ich könne einfach kommen. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat mir sehr viel gegeben und auch eine ganz tiefe Zufriedenheit, wenn ich zwei oder zweieinhalb Stunden Musik gehört habe. Und plötzlich sind die Pokerpartien einfach immer mehr ausblendet worden.
Das war ein neuer Sinn.
Ja, irgendwie. Absolut, absolut, ja. Und dann habe ich natürlich meine ersten sogenannten Experimentalfilme. Man hat sich ja nicht leisten, da gross vertonen und Musik einkaufen. Die habe ich zum Teil live vertont mit einem Tisch, den der Leinwand hatte, wie früher, so die Orchester im Graben unten, oder? Und halt mit irgendwelchen Gegenständen und zum Teil auch so primitive Musikinstrumente habe ich die Filme live vertont. So bin ich eigentlich dann, ja, kann man sagen, das war nicht Musik, das war mehr so Soundtracks gewesen, zu kleinen Filmen. So bin ich eigentlich zum Klang und zu der Musik dann wiedergekommen.
Dein Vater scheint ja lange Zeit, jetzt ist erst vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben.
Ja, drei Jahre.
Eine sehr prägende Rolle in deinem Leben gespielt, in deiner Kindheit. Was hast du für ein Verhältnis gehabt zu deinem Vater?
Ja, als erstes muss man sagen, hat er eigentlich nie seine Söhne erzogen in dem Sinn, oder? Also,
das machst du ja gleich mit deinen Kindern.
Nein, das haben wir eigentlich auch nicht gemacht. Das Kind lernt ja viel mehr von dem, was sie sehen bei ihren Eltern. Ein Kind macht ja die Eltern nach. Da gibt es dann immer wieder so tragische Beispiele, wenn eben Eltern A sagen und B sind oder leben, oder? Es gibt ja dann unglaubliche Spannungen im Kind. Und bei uns ist das absolut nicht der Fall gewesen. Unser Vater hat sehr viel geschafft und meine Mutter eigentlich auch. Und haben wir einfach schon als kleine Buben ein Verhältnis gehabt auf Augenhöhe. Oder? Ich kann mich erinnern, sogar wenn meine Eltern manchmal so ein bisschen Kritz hatten oder so, dann ist man durchaus zu dem Dieterli und hat die Sache dort ausbreitet. Oder? Also schon mit 7, 8.
Ihr erklärt, was es geht.
Ja, so irgendwie. Ja. Und auch mein Vater ist sehr ein politischer Mensch gewesen. Wir haben daheim immer schon Zeitungen gelesen. Ich bin damals noch mit, das gibt es heute nicht mehr, das Blatt vom Landesring von der Unabhängigen, die Tat, das war meine Zeitung gewesen, weil da hatte immer viele Bilder drin. Ja,
viel musste lesen.
Ich habe auch gerne gelesen, aber es hat eben auch Bilder gehabt. Oder? Und man hat früher schon eigentlich politisiert. Natürlich bin ich dann eher so ein bisschen, nicht fanatisiert, aber eher im kritischen linken Lager gewesen. Und mein Vater war in der Freisinnigen Partei gewesen. Und dann ist er allerdings dort austreten, wo die Partei den privaten Schnüffler, ich weiß gar nicht mehr, wie er geheißen hat, wo er so ein privates Schnüfflerarchiv hatte. Der hatte so Studenten gehabt, die quasi die linken Studenten ausspioniert haben. Cincera hat der geheißen, genau. Und wo die Freisinnige Partei, der Mann, der eigentlich weit über das Gesetz innen einfach da für sich selber rumspioniert hat und dann die Informationen irgendwelchen Leuten weitergegeben hat. Das hat er so verwerflich gefunden, dass er sich nicht mehr konnte identifizieren mit dieser Partei. Unter anderem, es ist natürlich in der Freisinnigen Partei in dieser Zeit auch eine extreme Klüngelwirtschaft gewesen, kann man sagen. Das ist eigentlich so schon der Anfang vom Niedergang vom Freisinn. Er hat eigentlich dort angefangen, leider, muss man sagen.
Was hat er davon gehalten, dass du nicht in die Bänkenfußstapfen gegangen bist? Du hast es ja mal ausprobiert, es hat beide Seiten nicht so gematcht, oder? Jurastudium war auch nicht deins.
Das war auch nicht mein Ding, nein.
Ist das so ein bisschen das Ausschlussverfahren gewesen? Dann hat dich das zum Poker geführt, aber nachher, wo dann der Kunstweg, wo die Musik dich da aus dem Poker rausgebracht hat und in die Kunst und Musik geführt hat, ist das etwas gewesen, das er unterstützt hat? Oder?
Unterstützt, das könnte man eigentlich nicht sagen. Er hat nicht gesagt, super, jetzt machst du da irgendwie deine komischen Strassen-Performances oder so. Aber er hat eigentlich immer eine grosse Zuversicht gehabt, einfach in eine gewisse Rationalität von dem, was ich mache. Oder? Er hat eigentlich nie, auch bei diesen sehr eigenartigen Sachen, die ich gemacht habe.
Das heißt, heute sind eigenartig, oder hast du damals schon
eigenartig? Nein, eigenartig natürlich für ihn und auch für seine Umgebung. Oder? Wenn einer auf einem öffentlichen Platz 100'000 Metallstückchen abladen und dann während einer Woche in Säck an 1000 abzählt, dann ist das natürlich sehr etwas Eigenartiges, oder? Und in seiner Umgebung, die durchaus eine bürgerliche war, ist natürlich immer wieder mal gefragt worden, ja, wie geht es am Dieter, oder? Quasi so mit dem Unterton.
Ist er
schon in der Klapsmühle oder ist er eventuell im Knast oder so? Das sind natürlich sehr, sehr auch meine Kommilitonen, die ehemaligen so aus dem Hausstudio. Und die haben natürlich gefunden, also der Typ einen totalen Ecken ab, oder? Das schon, oder? Aber es war nie so gewesen, dass mein Vater seine Zuversicht verloren hat, oder? Wir haben auch immer wieder, wenn er ist ja sehr, sehr beschäftigt und manchmal hat er müssen, sogenannte wichtige Reden schreiben. Und dann hat er mir Stichwörter gegeben, also gewisse Inhalte, die er weitergeben wollte. Und dann haben wir nachher zusammen die Reden gemacht. Also auch zu Zeiten, wo ich relativ lange zufällig durch falsche Blending-Shampoo grüne Haare hatte und relativ ein wildes Äusseres, oder? Sind wir da zusammen in seinem Arbeitszimmer gsi und haben seine Rede geschrieben, oder? Und darum hat er immer eigentlich trotzdem langen Weg, bis irgendwie mal sich etwas manifestiert hat, was für ihn auch nachvollziehbar war, hat er immer eine grosse Zuversicht gehabt und hat nie gesagt, du sag mal, wann hört das auf mit dem Blödsinn und jetzt mach doch mal etwas Richtiges, mach etwas Anständiges und so. Das war eigentlich nie der Fall gewesen. Was mir geblieben ist aus dieser Zeit, ich habe relativ früh, ich könnte sagen, Glück gehabt. Ich konnte Dokumente ausstellen und im Kunsthaus Zürich im 76, damals völlig unerwarteterweise, hatte ich eine Einzelausstellung gehabt. Mein erster Gedanke, wenn so etwas eingetroffen ist, war immer, oh, wie schön für meine Eltern. Oder? Auch wenn sie vielleicht inhaltlich
das nicht
wirklich nachvollziehen können, was das alles soll. Aber wenn da die Dokumente da ist und dort, dann muss es ja wohl irgendetwas sein. Mein erster Gedanke war immer, super. Oder jetzt,
endlich einmal den Eltern absolut, etwas können absolut, beweisen. Ja. Ich danke dir sehr, Dieter. Alles Gute für die Zukunft. Ich weiss, es kommen noch ein paar spannende Projekte.
Ja.
Und bei uns geht es dich weiter nächsten Donnerstag 2015. Dann ebenfalls wieder mit einem weiteren Talk. Heben Sie es gut. Bis bald. Ade miteinander.